NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit Ulrike Bosse. 3 Monate sind es noch bis zur Bundestagswahl und als letzte große Parteien haben heute CDU und CSU ihr Wahlprogramm verabschiedet. In diesen Minuten wollten CDU-Chefin Merkel und CSU-Chef Seehofer darüber informieren. Wir berichten später in unserer Sendung. Außerdem informieren wir über folgende Themen. Der Enthüller der Geheimdienst-Spähprogramme Edward Snowden hat sich aus Hongkong abgesetzt. Deutsche Politiker fordern Aufklärung über das britische Spähprogramm. Die Proteste in Brasilien gehen weiter, dazu unser Kommentar. Albanien wählt ein neues Parlament, Islamisten töten Bergsteiger am Nanga Parbat und der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel Weltkulturerbe. Der Auslieferungsantrag aus den USA lag schon vor, als der Geheimdienstspezialist Edward Snowden heute Morgen in Hongkong eine Aeroflot-Maschine bestieg, um sich abzusetzen. Vorher hatte Snowden in einem Interview mit einer chinesischen Zeitung noch darüber berichtet, dass der US-Abhördienst auch in China spioniert habe. Von Hongkong aus flog Snowden zunächst nach Moskau, nicht um dort zu bleiben, obwohl zumindest die russischen Medien offenbar bereit waren, ihn wie einen Popstar zu empfangen, wie Horst Kloiser berichtet.
Als SU-213 auf dem Flughafen Scheremetjewo ausrollte, war es, als sei Barack Obama gelandet. Viele Kameras, Live-Übertragungen, hektische Reporter im Terminal von der Fluggesellschaft Aeroflot. Zwar genießt Edward Snowden hier noch nicht direkt Heldencharakter, aber wenn einer, der den USA ein Schnippchen geschlagen hat, seine nächsten Schritte via Russland plant, dann gibt es nicht wenige in Moskau, die klammheimlich Genugtuung zeigen. Die Journalisten warteten vergeblich. Snowden kam nicht zu ihnen ins Terminal. Gesehen hat ihn niemand. Alles deutet darauf hin, dass Edward Snowden sich nach wie vor im Transitbereich des Moskauer Flughafens Scheremetjewo aufhält und dort am frühen Abend Gespräche mit dem Botschafter Ecuadors in Russland führt. Zunächst hatten Augenzeugen berichtet, der Ex-Geheimdienstmann sei mit einem Diplomatenfahrzeug direkt vom Flugzeug abgeholt worden. Sollten die neuen Angaben der Agentur RIA Novosti zutreffen, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass der 30-Jährige vielleicht schon morgen von Moskau aus nach Ecuador weiterfliegen könnte. Dies passt auch insofern ins Bild, als bereits nach der Abreise Snowdens aus Hongkong die Enthüllungsplattform WikiLeaks gemeldet hatte, ihre Rechtsbeistände hätten Reisepapiere und Dokumente für ein demokratisches Fluchtland besorgt. WikiLeaks-Gründer Julian Assange wiederum hat seit einem Jahr Unterschlupf in der ecuadorianischen Botschaft in London gefunden. Als andere Fluchtorte waren auch Kuba und Venezuela gehandelt worden. Ohne jede Vorwarnung war der frühere amerikanische Geheimdienstmitarbeiter in Hongkong an Bord einer Maschine nach Moskau gestiegen. Den dortigen Behörden lag zwar ein Auslieferungsersuchen der USA vor, die Snowden wegen Spionage angeklagt haben, aber es seien unzureichende Dokumente vorgelegt worden, hieß es, so dass keine Möglichkeit gegeben sei, Snowden an der Ausreise zu hindern. Parallel versicherten russische Behörden, in Moskau liege gegen Snowden gar nichts vor, also werde man ihn auch nicht festnehmen. Allerdings besitze er auch weder ein Einreisevisum, noch habe er bislang Asyl in Russland beantragt. Ein solches Anliegen zu prüfen, hatte aber schon vor Tagen der Sprecherpräsident Putins Dmitri Peskow in Aussicht gestellt. Flankiert wurden die Berichte seinerzeit vom Bekenntnis einiger Putin-treuer Politiker, die eiligst versicherten, politisch Verfolgte dürften in Russland immer mit Schutz rechnen.
Horst Kloiser berichtete aus Moskau. Wie die USA auf den Abflug Snowdens aus Hongkong reagieren, berichtet aus Washington Martin Ganselmeier.
Was ist denn da schiefgelaufen, werden sich viele Amerikaner am Sonntagmorgen gefragt haben, als sie die Nachricht von der Landung Edward Snowdens in Moskau hörten. Hatte doch noch gestern das Weiße Haus Hongkong darauf gedrängt, Snowden zügig festzunehmen und möglichst bald auszuliefern. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Obama, Tom Donilon, hatte noch gestern versichert, er sei sehr zuversichtlich, dass sich Hongkong an das gegenseitige Auslieferungsabkommen halten werde. Im Sender CBS sagte Donilon, wir glauben, dass die von uns präsentierten Anklagepunkte eine gute Grundlage für eine Auslieferung sind.
We believe that the charges presented present a good case for extradition under the treaty, the extradition treaty between the United States and Hong Kong.
Offensichtlich nicht gut genug. Hongkongs Kritik, der Auslieferungsantrag der US-Justiz sei mangelhaft gewesen, ist für Washington ebenso ärgerlich wie die Landung Snowdens in Moskau. Das Justizministerium erklärte mittlerweile, man bemühe sich nun um Zusammenarbeit mit den Behörden in jenen Ländern, in die Snowden möglicherweise fliehen will. Die ersten Reaktionen amerikanischer Politiker machen zugleich deutlich, dass die US-Regierung nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Der einflussreiche demokratische Senator Chuck Schumer aus New York nannte das Verhalten Hongkongs im Sender CNN sehr enttäuschend.
Very disappointing what Hong Kong.
Wir müssen ermitteln, wie stark der Einfluss von China war. Ich habe das Gefühl, dass China da seine Hand im Spiel hatte. Für noch größere Empörung bei amerikanischen Politikern sorgte jedoch die Tatsache, dass Snowden in Russland gelandet ist. Putin müsse von dieser Aktion gewusst haben, sagte Senator Schumer. Anscheinend wolle Putin der US-Regierung Knüppel zwischen die Beine werfen. Aber so geht man unter Verbündeten nicht miteinander um, so Schumer. Deshalb wird dies ernste Konsequenzen für die amerikanisch-russischen Beziehungen haben.
That's not how allies should treat one another, and I think it'll have serious consequences for the United States-Russia relationship.
Sollte Snowden in die USA ausgeliefert werden, dann droht ihm ein ähnlicher Prozess wie dem WikiLeaks-Whistleblower Bradley Manning. In einer ersten Anklageschrift wirft ihm die Bundesstaatsanwaltschaft in Virginia vor, gegen das amerikanische Spionagegesetz verstoßen zu haben. Außerdem habe er Regierungseigentum gestohlen und geheime Informationen an Nichtbefugte weitergegeben.
Wenn die USA versuchen, sich auf die Spur Edward Snowdens zu setzen und seiner habhaft zu werden, wird in Deutschland nicht mehr nur über die Wissbegier des US-Geheimdienstes diskutiert, sondern mehr noch über das Spähprogramm des britischen Geheimdienstes, das die Zeitung Guardian auf der Grundlage der Informationen von Snowden gestern enthüllte. Aus Berlin Georg Schwarte.
In Berlin sind sie über die immer neuen und mutmaßlich immer größeren Ausmaße staatlicher Spähprogramme für Telefon- und Internetverbindungen, gelinde formuliert, irritiert. Der stellvertretende Regierungssprecher Streiter sagt, man nehme die Berichte sehr ernst. Die Bundesregierung werde der Angelegenheit nachgehen und zum gegebenen Zeitpunkt Stellung nehmen. Das hatte unlängst die Kanzlerin Richtung Präsident Obama ja bereits erledigt, Verhältnismäßigkeit angemahnt und jenen eigentümlichen Satz formuliert.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Jetzt, nachdem der britische Guardian unter Berufung auf den US-Informanten Snowden enthüllte, dass die Briten mit ihrem Spähprogramm namens Tempora das amerikanische Pendant Prism weit in den Schatten stellten, schrillen hierzulande heute die Alarmglocken. Wildwest im Neuland Internet. Auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Peter Schaar irritiert.
Klar ist, dass es eine gezielte Überwachung von Verdächtigen geben darf. Aber was wir hier sehen, ist ja eine Rundumüberwachung. Das heißt, hier wird, um dieses Bild zu nehmen, der Heuhaufen systematisch durchsucht und zwar dauernd rund um die Uhr. Und dieser Heuhaufen wird immer größer und dieser Heuhaufen besteht aus unseren persönlichen Daten, auch vielen Daten, die unsere Geheimnisse sind. Und sie bleiben dann nicht mehr geheim.
Unionsfraktionschef Kauder ließ mitteilen, wenn das berichtete Ausmaß der Datenüberwachung so stimme, wäre das nicht akzeptabel. Der SPD-Politiker Oppermann, in Steinbrücks Schattenkabinett als Innenminister vorgesehen, sagt, die Vorwürfe klängen, als ob der Überwachungsstaat von George Orwell in Großbritannien Wirklichkeit geworden sei. Das sei unerträglich. Die Bundesregierung müsse schnell aufklären. Während Volker Kauder London in der Pflicht sieht, die Partner umfassend zu unterrichten, will der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht eine Datenschutzreform auf EU-Ebene, die auch Geheimdienste künftig in ihre Schranken verweise.
Auch solche Geheimdienste, auch Polizei und Ermittlungsbehörden und Sicherheitsbehörden müssen sich an Grundrechte halten. Es kann keine grundrechtsfreien Zonen in Europa geben. Und deswegen braucht es da jetzt eine klare Nachricht von den Regierungschefs, etwa auch von Angela Merkel in Richtung Großbritannien, dass so etwas nicht in Europa möglich ist.
Wenn die Vorwürfe stimmen, haben die Briten sich heimlich Zugang zu mehr als 200 Glasfaserkabeln verschafft, über die der weltweite Telekommunikationsstrom läuft. Riesige Datenmengen würden bis zu 30 Tage gespeichert und ausgewertet und das seit über 18 Monaten. Einen Albtraum à la Hollywood hat das die deutsche Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger genannt. Die Kanzlerin schweigt noch, will aber ja, so ihr Sprecher, zum gegebenen Zeitpunkt Stellung nehmen.
Brasilien tanzt wieder Fußball-Samba. So lautet eine Schlagzeile nach dem 4:2-Sieg der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Italien beim Confed Cup. Einen Moment lang schien der Sport die Politik in den Hintergrund zu drängen. Doch trotz des Siegs im Stadion von Salvador und trotz des Versprechens von Präsidentin Rousseff, einen Pakt für ein besseres Brasilien schließen zu wollen, gab es auch in der vergangenen Nacht in Brasilien wieder Demonstrationen gegen Misswirtschaft und Korruption. Vereinzelt kam es auch wieder zu Tumulten und gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Um die Fahrpreiserhöhung, die der Auslöser für die Proteste war, geht es längst nicht mehr. Dazu nun der Kommentar von Pierre Vorder-Wühlbecke.
Es geht nicht um die 20 Centavos. Das skandieren die Demonstranten immer wieder. Man liest es auf ihren Plakaten und man sieht es schlicht daran, dass die Proteste weitergehen, obwohl die Politik die Fahrpreiserhöhung längst hektisch zurückgenommen hat. Aber worum geht es dann? Es geht, etwas pathetisch ausgedrückt, um Gerechtigkeit. Die ganzen Forderungen, das Gesundheitssystem zu verbessern, in die Bildung zu investieren, funktionierende Verkehrssysteme zu schaffen, all das lässt sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Die Korruption in Politik und Wirtschaft muss beendet werden. Auch wenn sich viele dank des wirtschaftlichen Aufschwungs Kühlschränke und Klimaanlagen kaufen konnten, ihr Alltagsleben ist nicht wirklich besser geworden. Weil die Steuern, die sie zahlen, nicht ankommen. Sie versickern im riesigen Korruptionssumpf. Vom Boom der letzten 10 Jahre haben viele Menschen profitiert. 30 Millionen sind in die Mittelschicht aufgestiegen. Aber das ganz große Geschäft haben die Superreichen des Landes gemacht. Wenn es um die Verteilung von Wohlstand geht, dann spielt Brasilien in einer Liga mit Sierra Leone, Swasiland oder Guatemala. Mittlerweile besteht die Mittelschicht in Brasilien aber aus fast 100 Millionen Menschen und die haben fast alle Internetzugang und wissen eben, was in der Welt passiert. Und über die sozialen Netzwerke, da sieht man auch schnell, wenn die eigene Meinung geteilt wird. Besonders die technikaffinen Studenten haben gemerkt, wir sind nicht allein mit unserer Unzufriedenheit, mit unserem Frust, mit unserer Wut auf dieses korrupte System. Die Fahrpreiserhöhung vor knapp 2 Wochen war nur der Auslöser, der die Lawine losgetreten hat. Aber diese Lawine wird von Tag zu Tag größer und keiner weiß, wann sie zum Stillstand kommt. Denn es geht nicht darum, die Sozialsysteme zu ändern. Es geht darum, eine zutiefst korrupte politische Kaste aus den Ämtern zu treiben. Denn mit den meisten der derzeitigen Politiker ist eine grundlegende Veränderung nicht vorstellbar. Eine Ausnahme ist da vielleicht die Staatspräsidentin Dilma Rousseff mit ihrer Geschichte als Widerstandskämpferin zu Zeiten der Militärdiktatur. Mit ihrem Amtsantritt hat sie null Toleranz gegenüber der Korruption angekündigt und im ersten Amtsjahr gleich 7 Minister wegen Korruptionsverdacht entlassen. Vielleicht sieht sie die Demonstranten deshalb als ihre Verbündeten. Wir müssen die Kraft dieser Demonstration nutzen, um mehr Veränderungen herbeizuführen, hat sie am Freitag gesagt in ihrer ersten öffentlichen Rede seit Beginn der Proteste. Aber die Lawine rollt weiter und keiner weiß wohin. Denn die Proteste sind so dezentral wie das Internet. Es gibt bestenfalls einige regionale Strukturen, aber keine nationale Führung, keine Koordination. Die Bewegung ist im praktischen Sinne nicht politisch, weil es keine klaren politischen Forderungen gibt und weil es niemanden gibt, der auf politischer Ebene verhandeln könnte. Aber eigentlich wollen die Menschen auch gar nicht mit den Politikern verhandeln. Denn das Vertrauen in sie ist längst am Nullpunkt angelangt. Grob gesagt sollen die Politiker und all ihre korrupten Netzwerke einfach verschwinden. Rein praktisch ist das natürlich nicht möglich. Das wissen die Menschen auf der Straße auch. Aber im Moment machen sie ihre Wut einfach nur Luft und feiern die Tatsache, dass sich die große Masse endlich erhebt. Das geeinte Volk ist unbesiegbar, skandieren die Demonstranten. Und dann immer wieder, kommt auf die Straße, kommt auf die Straße. Wohin der Weg führen wird, das wissen die Menschen selber nicht. Möglicherweise in eine tiefgreifende politische Krise. Vielleicht sogar in eine Revolution.
Ein Kommentar von Pierre Vorder-Wühlbecke. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.43 Uhr. 2-mal hat Albanien den Status eines EU-Beitrittskandidaten schon vergeblich beantragt. 2-mal wurde es abgelehnt, weil die demokratische Entwicklung noch nicht den EU-Standards entsprach. Seit dem Sturz des kommunistischen Machtapparats im Jahr 1990 gab es keine Wahl, die reibungslos verlaufen wäre. Nun wählen die Albaner wieder ein neues Parlament. Den EU-Beitritt hatten sich im Wahlkampf sowohl der konservative Ministerpräsident Berisha auf die Fahnen geschrieben, als auch sein Konkurrent von der sozialistischen Koalition, Tiranas Bürgermeister Rama. Ob es beim nächsten Mal etwas werden könnte mit dem Aufnahmeantrag bei der EU, das hängt auch vom Verlauf dieser Parlamentswahl ab. Aus Tirana berichtet Carla Engelhardt.
Schüsse, Schläge, ein Toter, 2 Verletzte und schwere Vorwürfe gegen die Polizei, die wegsehe, statt für Ordnung zu sorgen. Trotz alledem sprechen die albanischen Medien von einer ruhigen Wahl für albanische Verhältnisse. Ein junger Wähler in Tirana meint überzeugt, diese Wahlen sind korrekter als die vor 4 Jahren. Natürlich gibt es immer noch Gewalt und Manipulationen, aber nicht mehr so ungebremst wie früher. Hunderte nationale und internationale Wahlbeobachter sind im Einsatz. Für die Europäische Union gilt die Parlamentswahl als Reifetest für die Demokratie in Albanien. Der die Wahl beobachtende Europaparlamentarier Eduard Kukan zeigt sich beunruhigt über die Gewaltausbrüche. Der Slowake meinte aber zugleich, wir hoffen, dass Albanien den Demokratietest besteht und weiter Richtung Europa geht. Nach Europa wollen beide konkurrierenden Blöcke Albanien führen. Die rund 3,3 Millionen Wähler müssen entscheiden, ob sie die rechtskonservativen Demokraten unter Sali Berisha weitere 4 Jahre regieren lassen wollen oder ob es einen Wechsel zu den Sozialisten um Edi Rama geben wird. Zwar gibt es keine zuverlässigen Umfragen, aber es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Der Sozialist Edi Rama ist 20 Jahre jünger als der knapp 70-jährige Berisha. Der ehemalige Basketballer und Künstler steht für einen Generationswechsel bei seinen Sozialisten und für unkonventionelle Lösungen. Als Bürgermeister von Tirana ließ er in seiner Amtszeit die grauen Wohnblöcke aus der Hoxha-Diktatur bunt bemalen und illegale Bauten abreißen, um öffentlichen Raum wie Parks und Boulevards für die Bürger zu schaffen. Die Parlamentswahlen 2009 verloren die Sozialisten unter Ramas Führung. Sie setzten daraufhin auf Protest, Blockade und Hungerstreik. Damit legten sie die Regierungsarbeit der Demokraten für gut 1,5 Jahre lahm. Auf dem Höhepunkt der Proteste wurden auf einer Anti-Regierungsdemo 4 Menschen in Tirana von Berishas Garden erschossen. Bei den Parlamentswahlen 2013 verspricht ein vom Wahlkampf völlig heiserer Berisha: Ich versichere, dass ich das Wählervotum vollkommen respektieren werde. Diese Wahl ist entscheidend für die kommenden 4 Jahre. Für den Wohlstand, für die Arbeitsplätze und für die Integration Albaniens in Europa. Das offizielle Wahlergebnis wird noch am Abend erwartet. Allerdings werden die Stimmen von Parteimitgliedern ausgezählt. Das hat in der Vergangenheit immer wieder zu Verzögerungen und zu Streit geführt.
Der Nanga Parbat ist einer der am schwierigsten zu besteigenden Berge der Welt. Bei Alpinisten gilt er mit 8.125 Metern Höhe, 9. höchste Berg der Erde im westlichen Himalaya, als noch größere Herausforderung als der Mount Everest. Wer sich einer Expedition auf den Nanga Parbat anschließt, der weiß, dass Lawinen und Steinschlag sein Leben gefährden können. Doch nicht in den Steilhängen verloren nun die Mitglieder einer russisch-ukrainischen Expedition ihr Leben, sondern im Basislager, wo sie von pakistanischen Islamisten ermordet wurden. Sandra Petersmann berichtet.
Es gibt 2 Bekenntnisse mit unterschiedlichem Wortlaut für die mörderische Bluttat. Zuerst übernahm die sunnitisch-extremistische Gruppe Jundullah die Verantwortung. Sie ist bisher vor allem durch Anschläge auf die schiitische Minderheit Pakistans aufgefallen. Jundullah, die Soldaten Gottes, rechtfertigten die Attacke damit, dass Ausländer Feinde des Islam seien. Wenig später bekannten sich dann die pakistanischen Taliban. Nach ihren Angaben war der tödliche Überfall ein Racheakt für einen US-amerikanischen Drohnenangriff, bei dem im vergangenen Monat einer ihrer Anführer ums Leben gekommen war. Die Taliban reklamierten für sich, dass die Gruppe Jundullah in ihrem Auftrag gehandelt habe. Die Islamisten kündigten weitere Angriffe auf Ausländer an. Die meisten der 10 Opfer vom Nanga Parbat stammten aus der Ukraine und aus China. Die Bergsteiger wollten den 9. höchsten Berg der Welt in den nächsten Tagen bezwingen. Nach Angaben des pakistanischen Innenministers überfielen bis zu 20 Bewaffnete die Kletterer in ihrer Unterkunft in der Nähe des Basislagers in rund 4000 Metern Höhe. Die Angreifer trugen Uniformen der örtlichen paramilitärischen Polizei namens Gilgit Scouts. Sie kannten sich in der Gegend nicht aus und hatten 2 ortskundige Bergführer gekidnappt. Einer der Bergführer ist bei der Schießerei ums Leben gekommen. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Nanga Parbat liegt im pakistanisch kontrollierten Bereich der geteilten Region Kaschmir an der Grenze zu China. Das Gebiet um den Nanga Parbat galt bisher als vergleichsweise sicher. Das krisengeschüttelte Pakistan ist kein klassisches Touristenziel. Doch der Norden des Landes ist bei Extrembergsteigern beliebt. Hier formen Himalaya, Karakorum und Hindukusch eine spektakuläre Gipfellandschaft. Die Klettersaison in Pakistan geht von Juni bis August. Zurzeit sollen rund 40 Bergsteiger am über 8100 Meter hohen Nanga Parbat unterwegs sein. Im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 90 Expeditionen auf den Weg gemacht, vor allem aus Europa.
Und damit ist es Zeit zu hören, was die Kanzlerin und CDU-Chefin und der CSU-Chef zu sagen haben über das Programm der Union für die Bundestagswahl. Das war schon vorab bekannt wurde, kommentierte die Opposition süffisant, Merkels Programm ist ein Märchenbuch, etwa SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier oder der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Thomas Oppermann sprach von einer gedruckten Unaufrichtigkeit. Die SPD reagierte möglicherweise auch deshalb besonders empfindlich, weil Angela Merkel mit einigen ihrer Wahlversprechen den Sozialdemokraten versucht, Wind aus den Segeln zu nehmen. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Ivo Maroschek. Angela Merkel und Horst Seehofer wollen das gemeinsame Wahlprogramm oder haben angefangen, das gemeinsame Wahlprogramm vorzustellen. Was sind denn die wichtigsten Punkte?
Ja, Sie sagen es, die Pressekonferenz hier in Berlin im Konrad-Adenauer-Haus läuft gerade noch. Und ganz interessant war, dass das Erste, was die Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel gesagt hat, war, dass den Vorrang immer noch die Haushaltskonsolidierung hat.
Wir dürfen nicht weiter auf Kosten zukünftiger Generationen leben, so wie das seit Jahrzehnten passiert. Das heißt, wir wollen in der nächsten Legislaturperiode den Punkt erreichen, an dem wir keine Neuverschuldung haben.
Und das ist sicherlich auch eine Reaktion auf die Kritik am Wahlprogramm, wo es ja hieß, das sind unfinanzierbare Wünsche oder eine große Wunschliste, ein Märchenbuch. Und die Union sagt jetzt aber, nein, diese Wünsche oder diese Forderungen, diese Versprechen, die in diesem Wahlprogramm stehen, die sind finanzierbar. Wir haben Steuermehreinnahmen in großem Umfang von 40 Milliarden ist jetzt die Rede. Und deswegen ist auch Spielraum zum Beispiel dafür, mehr Geld für die Familien auszugeben. Stichwort Familiensplitting, Stichwort Teilelternzeit. Hier sollen also Eltern massiv gefördert werden. Es soll mehr Geld, höhere Kinderfreibeträge geben. Und es soll auch mehr Geld geben für die Infrastruktur, für Fernstraßen und Autobahnen. Da sollen insgesamt 25 Milliarden bereitstehen. Es soll auch Geld geben für die Mütter, die vor 1992 Kinder zur Welt gebracht haben. Auch das war ja kritisiert worden vom eigenen Wirtschaftsflügel sogar. Aber auch dafür soll das Geld bereitstehen. Aber, wie gesagt, alles immer unter dem Finanzierungsvorbehalt. Haushaltskonsolidierung hat Vorrang.
Ist irgendetwas festgeschrieben worden, was kein Geld kostet?
Die Mietpreisbremse, die ja eigentlich eine SPD-Forderung war, steht jetzt auch im Programm. Das sieht ein bisschen anders aus als bei der SPD. Die Union sagt jetzt, wir wollen eine Mietpreisbremse, wo man die örtliche Vergleichsmiete nimmt und 10% drüber ist okay, aber das ist dann der Deckel, zumindest in den Gegenden, wo die Mieten in den letzten Jahren ziemlich explodiert sind.
Innerparteilichen Kritiker hat Frau Merkel jetzt offenbar mit diesem Finanzierungsvorbehalt zufriedengestellt, aber bisher war es ja doch immer so, dass die CSU sich im Wahlkampf versucht hat, gegen die CDU zu profilieren, und die CSU muss ja nicht nur eine Bundestagswahl bestehen im Herbst, sondern auch einen Landtagswahlkampf. Wie wird sie sich denn aufstellen? Wird sie sich an die gemeinsamen Beschlüsse halten?
Also bis jetzt hat CSU-Chef Seehofer gesagt, die CSU wird sich verhalten wie eine schnurrende Katze, und das war heute wohl auch so. Also es gab in der Diskussion eigentlich keine großen Widersprüche, es gab keine großen Diskussionen. Der Programmentwurf ist einstimmig angenommen worden. Das, wo die CSU ein bisschen anderer Meinung ist, da will sie nochmal einen eigenen Bayern-Plan vorlegen, wo so ein paar Forderungen drin sind wie Pkw-Maut, wie Länderfinanzausgleich ändern. Aber im Großen und Ganzen ist klar, auch in Bayern profitiert die CSU von der großen Popularität der Kanzlerin, und da will sie nicht querschießen.
CSU und CDU haben ihr Wahlprogramm verabschiedet und sich fit gemacht für den Bundeswahlkampf. Die heiße Phase kann beginnen. Das war live aus Berlin Ivo Maroschek. Deutschland hat seine 38. Weltkulturerbestätte. Das UNESCO-Welterbekomitee hat bei seiner Sitzung in Kambodscha den Kasseler Bergpark mit seiner kolossalen Herkulesstatue in die Liste der besonders herausragenden Natur- und Kulturdenkmäler der Welt aufgenommen. In Kassel war die Freude, wie könnte es anders sein, riesig groß. Verena John berichtet.
Das ist ja super. Wow. Da haben wir ja so gehofft. Kassel gewinnt doch da nur durch, oder?
Der Bergpark hat das auch verdient, Kulturerbe zu sein.
Das ist ja echt schön.
Einfach nur toll. Es bringt eine Menge. Ich meine, wer kann sich schon Weltkulturerbe schimpfen, ne? Wer hat das schon?
Das ist ganz toll. Ich denke, für Kassel ist das super wertvoll und wir freuen uns tierisch.
Die 11 Meter hohe Statue des Herkules schaut heute auf lauter glückliche Kassler. Hoch über der Stadt thront der Koloss aus Kupfer seit 300 Jahren. Zu seinen Füßen fließen die Wasserspiele über 2 Kilometer weit ins Tal hinunter, zum Schloss Wilhelmshöhe. Sie rauschen in Kaskaden, in Wasserfällen, unter Brücken hindurch und über ein Aquädukt, um in einer riesigen 50 Meter hohen Fontäne zu enden. Einzigartig in der Welt. Die Kasseler wussten das eigentlich schon immer. Jetzt hat es das UNESCO-Welterbekomitee bestätigt. Gerd Weiß, oberster Denkmalpfleger in Hessen, war bei der Entscheidung in Kambodscha dabei. Die Reaktion der anderen Versammlungsmitglieder beschreibt er so.
Eigentlich gab es eine Verwunderung darüber, dass es nicht schon längst Welterbe ist. Die Größe der Skulptur des Herkules, die Positionierung auf der Spitze des Berges, diese grandiosen Wasserspiele, die sich dann entfalten in einer ja fast theaterhaften Kulisse, das, glaube ich, wirkt ganz unmittelbar, spricht emotional an und wirkt auch von vornherein sehr überzeugend.
Und so gab es auch keine Diskussion über den Antrag, den Herkules und die Wasserspiele ins Welterbe aufzunehmen. Er wurde sofort angenommen. Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen.
Also das ist der Adelsschlag. Wir sind jetzt auf der Höhe von Versailles. In dieser Kategorie bewegen wir uns. Das ist ein hoher Imagegewinn für die Stadt, eine hohe Verpflichtung, sorgsam mit dem Bergpark umzugehen.
Mit Kassel hat Deutschland nun 38 Welterbestätten. Insgesamt gibt es knapp 1000 in der ganzen Welt. Sie stehen unter besonderem Schutz, sind aber auch Touristenmagneten. Auch Kassel hofft nun auf mehr Gäste. Doch kann die der Bergpark überhaupt verkraften? Eva Kühne-Hörmann, Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, ist sicher.
Ja, natürlich verkraften das der Herkules und die Wasserspiele. Wir haben ja Erfahrungen mit Welterbestätten, die sehr gut besucht sind, wie das Niederwalddenkmal in Hessen zum Beispiel. Und es wird ein Welterbe sein, das erlebbar ist und das viele Menschen aufnehmen kann und auch die Begeisterung.
Im Sommer rauschen die Wasserspiele 2-mal in der Woche für die Gäste vom Herkules hinunter zum Schloss. In Zukunft werden sie das als Welterbe tun.
Kassel auf der Höhe von Versailles als Welterbestätte. Damit kommen wir zum Sport mit Barbara Kittelhut.
Und wir schauen direkt ins Stadion, und zwar ins Leichtathletikstadion von Gateshead. Dort gehen in wenigen Minuten die Team-Europameisterschaften zu Ende. Die deutsche Mannschaft ist ja von Platz 1 in diesem zweiten Wettkampftag gegangen. Martin Raspe live in England. Konnte das DLV-Team diese Führung bis jetzt behaupten?
Ja, das wird eine ganz, ganz enge Entscheidung. Und in diesem Moment fällt sie wohl auch, weil der russische Läufer am deutschen Schlussläufer in der 4x400 Meter Staffel vorbeigeht. Und damit sind die Russen hier Team Europameister und nicht die deutsche Mannschaft. Es war letztlich nicht die 4x400 Meter Staffel, die den Ausschlag gegeben hat, sondern es waren auch ein paar andere Disziplinen. Aber es war eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Einen halben Punkt lag die deutsche Mannschaft am Ende vor dieser Staffel nur hinter dem russischen Team. Aber da jetzt die russische Staffel vor der deutschen im Ziel war, ist die Entscheidung also gefallen. Die deutsche Mannschaft kommt hier auf Platz 2 bei dieser Team-Europameisterschaft. Aller Ehren wert. Ein toller Wettkampf. 3 Tagessiege gab es heute auch noch durch Robert Hartig im Diskuswurf, durch Betty Heidler im Hammerwurf und durch Christina Schwanitz im Kugelstoßen. Das kann sich alles sehen lassen. Und am Ende hat es ganz knapp nicht gereicht für den Sieg für die deutsche Mannschaft.
Live aus Gateshead war das unser Leichtathletik-Experte Martin Raspe. Braunschweig, Nürnberg, Augsburg und Berlin. Diese 4 Fußball-Bundesligisten haben heute wieder mit dem Training für die neue Saison begonnen. In Berlin bei Hertha BSC, da hat Arne Friedrich ja auch lange Jahre gespielt. Außerdem kickte der 34-Jährige auch beim VfL Wolfsburg. Nun hat der 82-fache Nationalspieler seine aktive Karriere beendet. Aus gesundheitlichen Gründen. Der Rücken machte es nicht mehr mit. Der Ex-VfL-Profi hatte ja bereits 2 Bandscheibenvorfälle hinter sich. Zuletzt kickte Friedrich in den USA bei Chicago Fire. Seinen Vertrag dort hat er aufgelöst. Die Nachwuchsfußballer des VfL Wolfsburg sind deutscher A-Juniorenmeister. Die Niedersachsen bezwangen heute im Finale Gastgeber Hansa Rostock mit 3:1 nach Verlängerung. Grund zum Jubeln hatte auch der Rostocker Radprofi André Greipel. Der 30-Jährige holte sich in Wangen im Allgäu bei den deutschen Meisterschaften seinen ersten Titel im Straßenrennen und das im Schlusssport. Holger Gersker war für uns dabei.
Der Rostocker gewann den Sprint aus einer kleinen Spitzengruppe heraus
vor dem Mailand-Sanremo-Sieger Gerald Ziolek und vor dem Weltmeisterschaftsvierten John Degenkolb. Also drei absolute Favoriten, die sich da durchgesetzt haben. In der letzten Runde wurde das Rennen so richtig schnell. Im strömenden Regen musste einer nach dem anderen dem Tempo der ersten Gruppe Tribut zollen. Darunter auch der Zeitfahrweltmeister Toni Martin, der Sprinter Marcel Kittel und ganz zuletzt auch noch Jens Vogt. Und demzufolge hatte André Greipel dann freie Fahrt. Er konnte sogar noch auf die Unterstützung eines Teamkollegen beim Sprint vorbereiten setzen und gewann relativ souverän und hat nun auch die Ehre, mit dem deutschen Meistertrikot zur Tour de France zu fahren.
Naja, vielleicht ist das ja auch ein gutes Omen.
Das war Barbara Kittelhut mit dem Sport und soeben erreicht uns noch eine Eilmeldung. Der von den USA gesuchte Geheimdienstspezialist Snowden hat Asyl in Ecuador beantragt, wie das sich in dem Beitrag von Horst Kloiser am Anfang der Sendung aus Moskau bereits angedeutet hat. Das teilte der ecuadorianische Außenminister im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das waren die aktuellen Meldungen auf NDR Info im Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.